Hey Lars, wie ist die Lage?
Der fast tägliche Podcast mit Lars Meier.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 2. Juli lohnt sich der Blick in den Luftraum des Mercado. Hier könnt ihr im Rahmen der Kunst-Altonale KI-basierte digitale Collagen der Künstlerin Maceo bestaunen. Im Untergeschoss macht derweil Thabo Tindi mit seiner Fotoausstellung Black Faces in White Spaces auf Rassismus aufmerksam und lädt zur Diskussion ein. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich den Regisseur, Drehbuchautor und Produzent und noch ganz viel anderes. Unter anderem ist er Produzent und Teilhaber von Florida Film, Lars Jessen. Ahoi Lars.
Ahoi.
Lieber Lars, du führst Regie in der Serie Wir können auch anders, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Kurz zusammengefasst, worum geht es? Also wenn es jetzt immer noch drei Leute gibt, die es nicht mitbekommen haben.
Also es geht darum, dass wir festgestellt haben, dass ganz, ganz viel, was wir für die Zukunft brauchen, schon existiert, praktiziert wird von Menschen, Unternehmen, Kommunen. Und wir haben uns zusammen mit 7 sehr prominenten Menschen auf die Reise gemacht und die Lösungen gefunden, die wir gesucht haben, zusammen mit Anke Engelke, Bjarne Mädel, Annette Frier, Sebastian Vettel, Axel Prahl, Feline Roggan und Aurel Merz sind wir losgezogen und haben in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Landwirtschaft Menschen getroffen, ja, die alles schon parat haben und ein sehr mutmachendes Format, 6x30 Minuten in der ARD-Mediathek, eben mit dem tollen Titel, den mir mein Freund Detlef Buck ausgeliehen hat. Wir können auch anders.
Warum braucht es diese prominenten Power bei dieser Suche?
Erstmal geht es mir vor allen Dingen darum, dass es ja hier um Geschichten geht. Ich glaube, die Zukunft der Welt hängt entscheidend von Geschichten ab. Wir können uns eine Vorstellung von der Zukunft nur über das machen, was wir uns erzählen. Deswegen habe ich gedacht, wir als Geschichtenerzähler unserer Zeit haben da auch eine besondere Verantwortung. Und wer kann Geschichten am besten erzählen? Natürlich auch Leute, die diese Reichweite ja nicht umsonst haben, sondern weil sie sehr unterhaltsam sind. Und mir ging es vor allen Dingen um den Aufbruchscharakter, den das ganze Ding haben sollte, dass es mitreißend wird, dass es aber eben auch lustig und nicht schwer wird. Und die lustigsten, die ich kannte, waren erstmal Anke und Bjarne und die anderen lustigen kamen ganz schnell dazu. Insofern war das eigentlich gar nicht so eine Frage von Promis, sondern eher um die Qualität der Kunst, die die 6, 7 Leute haben.
Aber haben die das trotzdem nochmal beschleunigt oder ist es dadurch langsamer geworden, weil die in ihren Elfenbeintürmen sitzen und 1000 Anfragen haben und erstmal noch lange entscheiden müssen? Also kurzum gefragt, wie lange hast du für dieses Projekt gebraucht? Wann war denn die erste Idee auf dem Bierdeckel gezeichnet?
Ja, wir haben so ein halbes Jahr gebraucht, bis wir sozusagen losgelegt haben. Dann hat das wahnsinnig natürlich auch Zeit gekostet, weil wir überall hin mussten. Wir haben in ganz Deutschland und auch in Belgien und in der Schweiz gedreht. Wir hatten, glaube ich, fast 45 Drehtage. Und das dann eben mit den Terminkalendern von denen zusammenzukriegen, war ja natürlich auch nicht ganz einfach. Aber alle hatten total Bock, alle waren total flexibel. Wir sind mit einem ganz kleinen Team unterwegs gewesen, was irgendwie auch total Spaß gemacht hat, weil wir nicht so schwerfällig waren wie bei einem Fiction-Filmset, wo ja mal sehr viele Leute dabei sind. Und das war eigentlich easy. Und die waren so schnell zu überzeugen, die musste man gar nicht groß vorlabern, die hatten sofort Bock drauf.
Die Produktionsfirma beziehungsweise dieses Firmenkonstrukt Florida hat jetzt auch nochmal nachgelegt, nämlich mit Jokos The World's Most Dangerous Show auf Amazon. Da brauchte es keine weiteren Prominenten mehr, denn Joko ist selber schon prominent genug, aber völlig überraschend in dieser Rolle natürlich, dass er dieser Sache nachgeht. Wie kam es zu der Parallelität dieser Ereignisse? Habt ihr euch in der Kantine, falls ihr eine Firmenkantine habt, besprochen oder habt ihr einfach zwei Stoßrichtungen ausprobieren wollen? Wie kam es dazu?
Also als wir uns da besprochen haben, hatten wir noch keine Kantine. Wir haben auch nur ein schönes Café. Tatsächlich war das an dem ersten Tag, wo ich Joko kennenlernte. Ich kenne Klaas Häufer-Umlauf schon länger. Und das war vor 3 Jahren oder so, waren wir tatsächlich in einem Steakhouse in Berlin-Mitte und haben die ersten Sätze miteinander geredet, die wir uns kannten, wir uns nur so vom Vorbeigehen und sind sofort durch dieses Fleischessen ganz tief reingegangen in dieses, was man ja gar nicht mehr Thema nennen kann, nämlich die Zukunft unserer Welt beziehungsweise der Menschen auf diesem Planeten. Und Yoko ist jemand, der dann ein sehr euphorisches Gen hat. Und da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Und wir haben dann ganz schnell gesagt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir einfach mit unserem Blick auch für Unterhaltung, mit unserer Art von Neugier und unseren dummen Fragen uns mal anschauen könnten, wie es eigentlich mit der Zukunft aussieht? Und dann hat Yoko das in die Hand genommen und daraus ist eben diese wahnsinnig mitreißende Amazon-Serie geworden, in der es ja auch um sein eigenes, seine eigene Wandlung geht. Also es ist ja bei uns sehr, sehr sagen wir mal, geht es in eine positive Richtung, während es bei Yoko ja so ein bisschen mehr Engelchen und Teufelchen ist. Und ich bin wahnsinnig stolz auf die Serie, was die Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben, weil ich finde, in der Visualität, in der Art und Weise, wie das gefilmt ist, wie durch der ganze Stil, ist es wirklich wie eine der besten Folgen von Duell um die Welt, aber es geht eben um die elementaren Dinge unseres Seins. Und dass wir das geschafft haben, gemeinsam diese zwei Serien auf den Weg zu bringen, macht mich wahnsinnig stolz. Und ich hoffe, dass es noch viele andere auch motiviert. Weil wenn Yoko das kann, mit seinem ganzen Quatsch, Startups und alles, wenn der das kann, sich auf die Reise zu machen, dann können das eigentlich alle.
Wie offen waren denn jetzt die Sender? Also Yokos Show oder Serie läuft auf Amazon. Die sind ja jetzt eher für kommerzielle Sachen zuständig. Ich weiß nicht, da irgendwie ein bisschen wirkt es dann vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Feigenblatt dann für Amazon. Aber wie ist das auch mit der ARD? Weil da sitzen ja auch immer 30 Leute mindestens auf einer Ebene, die dann darüber entscheiden müssen, ob das denn Publikum findet oder nicht.
Also erstmal noch kurz zu Amazon. Ich war da ja nicht direkt involviert, aber wenn man sich die dritte Folge anschaut, wo es um Greenwashing geht, wird auch das Thema Amazon nicht ausgelassen. Also wir haben uns da quasi nicht sozusagen drumherum gedrückt. Die Kollegen haben das da auch sehr, sehr in der Tiefe auch behandelt. Und gleichzeitig ist es letztlich ja auch ein Businessmodell. Also alles, was wir auch in unserer Serie in der ARD beschreiben, sind ja praktikable Lösungen, mit denen man im Zweifel auch Geld verdienen kann. Also wie sieht unsere Wirtschaft von morgen aus? Eine Wirtschaft im Einklang mit dem Planeten bedeutet ja auch eine bestimmte Form von Wertschöpfung, die wir vielleicht ein bisschen anders definieren. Und ich war letzte Woche auf dem Green Tech Festival, auch eine, würde ich mal sagen, leicht fragwürdige Veranstaltung, weil dort auch Lufthansa und Nespresso dabei sind. Aber auch dort geht es ja im Grunde auch immer wieder, wie können wir auch im Rahmen unseres kapitalistischen Systems eben mit endlichen Ressourcen besser umgehen. Und insofern ist das ja auch mal wieder ein Business Case. Deine Frage zur ARD war, das ging sehr gut und auch sehr schnell. Die Kollegen vom SWR haben sich da sehr schnell entschieden. Es ist jetzt auch erfolgreich gelaufen in der Mediathek der ARD. Ich hoffe, dass auch durch unser Gespräch heute noch weitere Views dazukommen.
Na klar.
Sodass wir dann hoffentlich bald mit der zweiten Staffel anfangen können. Wir haben noch viele Themen sozusagen im Gepäck. Es gibt noch wahnsinnig viel zu erzählen in dem Kontext.
Ja. Den ersten Film, den ich von dir gesehen habe, war Am Tag, als Bobby Ewing starb. Das ist ja ein Film, der zum Hintergrund zumindest auch eine Katastrophe hat, die das nachhaltige Leben doch sehr beeinflusst hat, nämlich die Tschernobyl-Katastrophe. Später habe ich noch mal eine Dokumentation, einen Kurzfilm von dir gesehen über das Sterben der Gasthöfe in Schleswig-Holstein. Wie nimmst du deine eigene Position in der Branche wahr? Weil ich sag mal, am Anfang warst du ja wahrscheinlich Exot sozusagen, auch wenn das nicht mehr ganz politisch korrekt einzusetzen ist, dieses Wort. Da müssen wir auch mal aufpassen. Und wie froh bist du, dass du jetzt einfach derjenige bist, der mit allen irgendwie diese Welle reitet, trotz des negativen Hintergrunds natürlich, nämlich dass auch der Letzte hoffentlich bald merkt, dass wir keine Alternative haben.
Ja, das ist natürlich sehr schön. Wir haben ja im Grunde unsere ganze Industrie einmal durchgeschüttelt und haben jetzt sozusagen demnächst auch ein Gesetz, in dem festgelegt ist, dass wenn man öffentliches Geld bekommt, dass man auf bestimmte Mindeststandards sozusagen Acht geben muss. Also, dass man innerdeutsch fast gar nicht mehr fliegt, auf Ernährung achtet und solche Sachen. Eigentlich Banalitäten, aber auch das muss jetzt ja erstmal verankert werden. Bin ich ganz froh, dass wir das hingekommen haben mit vielen, vielen anderen. Ich bin da bei weitem nicht alleine. Wir waren sicherlich am Anfang wenige, jetzt sind's viele. Man hat das Gefühl, jetzt wird's Mainstream, jetzt muss man eben aufpassen, wann ist es denn auch Greenwashing? Das ist klar. Aber ich bin vor allen Dingen mit den Changemakers, das ist eine Gruppe von Filmmenschen, die sich sozusagen auch für die dafür einsetzen, dass nachfolgende Generationen auch noch Filme und Serien drehen können. Das ist eine tolle Gemeinschaft, tolle Leute und wir gehen quasi jetzt den nächsten Schritt, eben auch zu gucken, wie sollten eigentlich auch Geschichten aussehen, die sich mit dem befassen, was rundherum schon stattfindet, nämlich die klimatischen Veränderungen in unserer Welt. Das muss jetzt nicht immer sein, das ist ein Film, eine Serie, die ausschließlich da sich drum kümmert, aber wir haben nach UK geschaut, dort gibt es schon verschiedene Gruppierungen, dort hat sie, haben die führenden Sender schon so eine Art Climate Pledge abgeliefert. Dort findet das Thema dann eben auch Einklang in eine Vorabendserie oder in einen Kriminalfilm. Das heißt, einfach die Realität, die wir um uns herum haben, eben auch als das abbilden, was sie ist, nämlich eine verschwindende und sich stark verändernde Welt.
Bei dem Engagement und den klugen Gedanken, die du so loswirst, hat man den Eindruck, dass du Filme jetzt so nebenbei drehst. Du hast letztes Jahr immerhin den erfolgreichsten deutschsprachigen Film des Jahres Regie geführt, Mittagsstunde mit Charlie Hübner, ganz wunderbarer Film. Da bist du ja auch deiner, da bist du auch Norddeutschland wieder treu geblieben sozusagen. Ich glaube, hast du mal in den Bergen gedreht? Zwischenfrage.
Ich habe noch nie in den Bergen gedreht. Das ist vollkommen richtig. Ich war mal in Marokko und in Polen, aber so richtig mal in Köln habe ich viel Zeit verbracht. Aber also ich habe noch keinen Millimeter Film oder kein bisschen Drehzeit in München verbracht zum Beispiel.
Jetzt hast du auf der ethischen, aber auch auf der kommerziellen Ebene tierische Erfolge. Tritt jetzt so das Regieführen so ein bisschen in den Hintergrund dadurch, weil dir das andere dann doch wichtiger ist? Oder gibt es schon eine neue Regiearbeit, auf die wir uns freuen dürfen?
Also es gibt auf jeden Fall weitere Regiearbeiten von mir. Wir arbeiten gerade auch wieder an zwei Kinofilmen. Auch klassisches Fernsehen möchte ich wieder machen, aber eben in der Dosierung anders. Ich habe ja sehr, sehr viel gearbeitet in den letzten 20, 25 Jahren. Wenn man durchgezählt, ich habe über 100 Krimis gemacht, wenn man so alle Serienfolgen mitzählt. Also da in dem Krimi-Bereich wird man mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft sehen. Und ich möchte eben auch das, was ich in meinem gesellschaftlichen Engagement tue, auch in meiner Arbeit als Erzähler weiter forcieren, eben zu schauen, welche Geschichten brauchen wir, die uns auch, sagen wir mal, etwas zeigen, wo wir eigentlich hinwollen und nicht immer nur darum reden, was alles gerade schlecht läuft. Das sind aber die schwierigsten Geschichten, die mit einem guten Ausgang, die einen nach vorne bringen. Deswegen macht das eben auch so schwierig. Wir erzählen uns lieber sozusagen Krimis und Thriller und wissen, wo die Gefahr ist. Unser Gehirn funktioniert eben viel stärker auf die negativen Geschichten, reagiert das viel stärker. Also das ist etwas, was ich auch in meinem beruflichen Leben viel stärker noch als in der Vergangenheit umsetzen möchte.
Hast du schon angesprochen, was zurzeit gut oder schlecht läuft? Wir sind nämlich jetzt schon am Ende unseres Gesprächs und bei unserer wunderbaren neuen Kategorie Nice oder Scheiß. Was läuft denn deiner Ansicht nach gut oder schlecht in deiner Umwelt, in dieser Stadt Hamburg? Erzähl mal, was fällt dir da spontan ein?
Also ich finde, dass sich die Verkehrspolitik in Hamburg sehr stark verbessert. Es geht natürlich alles nicht von einem Tag auf den anderen. Ich finde, der Fahrradverkehr hat sich deutlich verbessert. Ich gerade hier in meinem Umfeld in Altona ist natürlich viel zu tun. Aber jetzt gerade die Zubringer da von der Reeperbahn zur großen Bergstraße, da wird ein tolles Stück Straße umgebaut. Da sehe ich an vielen Ecken viele Dinge, die sich positiv verändern. Ich sehe auch positiv, dass die Entwicklung der Photovoltaik in Deutschland riesig vorangeht. Also da haben wir große Schritte gemacht in den letzten anderthalb Jahren, die mich auch durchaus zuversichtlich stimmen, dass wir sozusagen diese exponentielle Wachstum in die Verdammnis vielleicht auch mit so einer Art Powerslide ändern können und wir mit derselben Geschwindigkeit in die richtige Richtung fahren dann in Zukunft.
Lieber Lars.
Und was mich geärgert hat, willst du
sagen? Ja, erzähl, dann hau das noch raus, ja?
Also ich habe mitbekommen, dass auf dem Heiligen Geistfeld 31 gesunde Bäume gefällt worden sind für einen Parkplatz. Die Firma heißt Goldbeck, die gefällt hat. Und offensichtlich wurde das ja auch von der Stadt genehmigt. Und ich finde, das ist ein Zeichen, wie es schlimmer nicht sein könnte. Wir brauchen in der Stadt Bäume. Dafür unter den Bäumen ist die Temperatur teilweise 10 Grad niedriger. Die ganze Hitze, die wir auf diesen großen Plätzen haben, ist ein großes Problem, wird es sein, für Hamburg in Zukunft. Gerade wenn es dann mit einmal wieder anfängt zu regnen, brauchen wir sogenannte Schwammstädte, die den ganzen Regen aufnehmen können. Alles, was wir nicht brauchen, ist versiegelte Fläche. Und das mitten in der Stadt jetzt nochmal diese Bäume zu fällen, ich finde, es spricht Hohn. Ich war vor ein paar Wochen in Nizza an der Côte d'Azur. Dort haben die eben schon zweimal letztes Jahr 2 Wochen gehabt, wo man gar nicht mehr rausgehen konnte. Die haben quasi das Gegenteil jetzt gemacht. Die haben eine riesige Schneise, die bis so eine Art Steinboulevard war, aufgerissen und pflanzen mitten in die Stadt einen Wald hinein, weil sie es anders gar nicht mehr schaffen können, im Sommer rauszugehen. Und die Prognosen zeigen ja, dass es bei uns in Zukunft auch so sein wird. Deswegen, wenn man heutzutage dürfte man eigentlich gar keine Bäume mehr fällen. Insofern fand ich das ein unglaublich beschissene Aktion.
Vielen Dank auch für dieses Plädoyer, lieber Lars. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das war es mir wert. Wie immer auch die Zeit mit dir war wieder großartig. Danke für deine Gedanken, danke für dein Engagement und alles Gute für die nächsten Filmprojekte.
Ich danke dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.